Gott, ist das lecker.
Das neue Zeitalter, der Ben & Jerry Weltraumtourist Takeover. Macht euch bereit für alle Männer
und alles so mega fair produziert von Eis, Alter, so richtig organic, Alter. Und die haben auch richtig Recherche da reingesteckt. Das ist ja richtig, richtig krass, alles wie gut die das machen.
Ben & Jerry's Show, Ben & Jerry's Show. Ben & Jerry's Show, Ben & Jerry's Show.
Herzlich willkommen, liebe Eisensbabys, zu Folge 20 von der Ben & Jerry Show. Es fehlt eigentlich nicht mehr viel und man kann 24 Stunden lang am Tag einfach unseren Podcast hören. Und um das geht es ja eigentlich wirklich im Leben. Und mit mir ist auch der, der verantwortlich ist für die 20 Folgen, oder? Und damit habe ich eine 20. Methode gefunden, um dich vorzustellen. Es ist für euch der Benjamin Koch. Hallo Benjamin!
Hoi Jeremy, ich finde es mega schön. Wie du mich gerade angesagt hast.
Oder? Mega, das ist wichtig. Eine gute Ansage ist einfach wichtig.
Finde ich auch.
Und wir sind heute an einem anderen Ort als sonst. Wo sind wir, Ben?
Zürich.
Zürich. Und es ist ein Odyssee gewesen, um da zu sein.
Ja, für dich, also, gell? Für
ja,
dich wirklich.
Ich bin zum ersten Mal, bin ich der, der zu spät ist zu einer Podcast-Aufnahme. Und zwar, ich habe einen Zug gehabt. Mit 38 Minuten Verspätung. Das ist 50% länger, als die ganze Zugfahrt hätte gehen sollen. Oder auch eine ähnliche prozentuale Verspätung wie meine Pro-Seminararbeit Mediavistik. Aber das ist ein anderes Thema. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt da sind, mit schönem Schneefall von außen, mit einer wunderbaren Person. Und damit begrüße ich für euch, klatscht mit euren Ohrenläppli, das ist Anna Rosenwasser.
Hi zusammen!
Hey Anna, mega schön bist du da. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Gespräch mit dir. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, es hat ein bisschen einen Hype gegeben in der Welt der ISS Babys. ISS Babys, das heisst unsere Community. Und die freut sich wahnsinnig auf dich.
Schön. Geiler Name für eine Community.
Yes.
Genau.
Es passt auch zum Wetter. Es schneit.
Ja, wirklich. Es könnte treffender nicht sein. Und du bist auch eine sehr treffende Gästin für diesen Podcast, weil ich glaube, es überschneidet sich sehr mit der Community. Das hat sich auch so ein bisschen gezeigt mit all diesen Fragen, die da
reinkommen. Das schöne Bubble-Denken aufrechterhalten.
Absolut. Das ist wichtig.
Ich bin mega pro Bubble übrigens. Ich glaube, keiner Person, die sagt, das ist wichtig, um aus der Bubble rauszukommen. Hell no! Bubble stärkt uns. Ich bin froh, dass ich eurer Bubble entspreche.
Okay, das ist eigentlich ganz ein spannender Ansatz.
Finde ich teilweise sehr schön, aber also es hat ja schon noch, also wenn wir schnell über das diskutieren.
Ich würde schon sagen.
Weil, was halt schon oft das Problem ist oder beim Bubble-Denken, ist halt, dass wenn du nur gleiche Gedanken mit gleichen Gedanken kreuzst, dass du vielleicht wie einen Teil vergissst von einer Gesellschaft oder von einer Bevölkerung oder von Mitmenschen, die auch noch da leben. Und die Gedanken und die Probleme, die die haben, wie vergiss
ich? Ich verstehe das mega fest, aber das Konzept von der Bubble bezieht sich ja darauf, mit wem man sich austauscht. Das bedeutet ja überhaupt nicht, dass wir uns nicht mit gegnerischen Gedanken und anderen Lebenswelten können auseinandersetzen können. Mhm. Ich würde sogar vorschlagen, wir setzen uns sehr aktiv mit gegnerischen Meinungen, Haltungen und Lebenswelten auseinander, während wir in unserer Bubble bleiben, uns wärmen, uns stärken. Und es wird häufig auch vergessen bei dieser Bubble-Kritik, dass die meisten Leute, vor allem die, die Minderheiten angehören, gar nicht die Wahl haben, wie häufig dass sie aus ihrer Bubble draußen sind. Sobald ich meine Wohnung verlasse, bin ich eh die ganze Zeit konfrontiert damit, dass der Roland findet, ich hätte nicht gleiche Rechte verdient. Also ich wünschte, ich könnte so viel in meiner Bubble drin sein, wie man mir amigs vorwirft.
Voll, das finde ich auch. Da habe ich jetzt Konsens, oder? Dass es nicht, also ich bin auch dafür, dass man so in seiner Bubble inne ist und dass das mega gut ist. Und ich bin auch wahnsinnig gern in meiner Bubble inne.
So also schön in meiner Bubble.
Also ich bin ja eigentlich in einer Freikirche.
Ja.
Das wissen ja die wenig. Nein. Blödsinn. Ich finde meine Bubble auch mega schön. Aber eben, dass man nicht nur das Denken in seiner Bubble innenlässt und die Gedanken nicht nur bei sich von seiner Bubble lässt, oder?
Ah ja, voll.
Das ist so ein bisschen, manchmal vielleicht ein Missverständnis.
Ja,
okay, Jamie, du bist in einer mega guten Ankündigung von irgendetwas gewesen, glaub, vorher.
Ja, weil was mir aufgefallen ist, ich habe Anna zwar begrüßt, aber gar nicht vorgestellt, weil vielleicht gibt es jemanden in unserem ganzen Publikum, wo Anna Rosenwasser noch nicht kennt. Und für diese Person würde ich sie kurz vorstellen. Die Anna Rosenwasser ist Autorin, Internetaktivistin, LGBTQ-Expertin und hat geschafft, eine wahnsinnige Followerschaft zu erreichen auf Instagram mit extrem viel spannendem Content. Und über das reden wir heute so ein bisschen und auch noch über ganz viel anderes. Es geht um gender-inklusive Sprache, es geht um Queerness und es geht eben auch um so ein bisschen die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ich würde eigentlich gerne mal anfangen, damit so ein bisschen, deine Karriere, die du dir sicher nicht so erträumt hast, oder vielleicht erträumt schon, aber sicher dir nicht so vorgestellt hast, wie das rausgekommen ist. So ein bisschen, wie ist das passiert, dass aus einer jungen, queeren Persönlichkeit eine von der einflussreichsten Stimmen im Land wird mit 23'000 Followern auf Insta? Was ist zwischendurch passiert?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Nein, es war so, dass ich Journalistin war. Also für mich war recht früh recht klar, dass ich mich schreiben von Beruf. Und dann bin ich recht glücklich im Regionaljournalismus in Schaffhausen. Ich habe mit der Zeit auch für mehr Sachen angefangen zu schreiben und bin überhaupt nicht in der queeren Community gewesen. Ich habe das Wort queer gar nicht gekannt. Habe mir nicht vorgestellt oder gewünscht, dass ich in diesem Themenbereich aktiv bin oder dass es zu meinem Beruf könnte werden, dass Leute mir zuhören. Mein Beruf war es ja, um anderen Leuten zuhören. Und dann bin ich durch einen Zufall und ein liebes Date auf die Milchjugend gestossen. Das ist eine LGBT-Jugendorganisation. Ich glaube, ich habe dort auch nicht gewusst, was LGBT heisst, aber ich habe erahnt, dass ich dort hin möchte. Ich habe mir natürlich eingeredet, dass ich dorthin möchte, aus journalistischer Neugierde. Das war natürlich nicht so. Aber es ist gut, habe ich eine Ausrede gefunden, zum herzugehen. Und dann habe ich die Queer Community entdeckt und damit Menschen, die ich mir lieber und herzlicher nicht hätte vorstellen können. Ich habe mich plötzlich so aufgehoben gefühlt, menschlich, wie noch nie in meinem Leben. Und bin dann in meiner Freizeit sehr viel in dieser queeren Community war, an diesen Anlässen. Ich habe angefangen, Sachen mitorganisieren und so ein Interessensgebiet entdeckt, wo ich mit der Zeit dann selber aktiv geworden bin. Es hat mich auch sehr politisiert. Ich war vorher nicht unendlich politisch gewesen. So. Mhm. Ich glaube, ich hätte den ersten Bund von einer Zeitung nicht verstanden und die Abstimmungsunterlagen sind auch etwa die im Altpapier gelandet. Erst in dieser Gemeinschaft und in dem Themenbereich habe ich angefangen politisch zu sein, habe ich angefangen aktiv zu sein und so ist das langsam zu meinem Thema geworden und über das Thema reden und schreiben dann auch zu meinem Beruf.
Und wie kommt man zu einem Insta-Account mit so vielen Followern? Also das ist ja schon krass. Also irgendwie, ich stelle mir das immer wieder mal so ein bisschen vor, 23'000, das ist ja hure viel. Das ist irgendwie ein Stadion.
Das haben wir noch nie vorgestellt.
Irgendwie, ich meine, oder wie kommt das zustande? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du gerade auf dieser Plattform so viel Leute hast können finden, oder? Wie macht man das? Wie muss man sich da so einen Alltag vorstellen?
Also die Geschichte, bis ich zu dieser Plattform gekommen bin, ist zuerst mal Hinterski gegangen anstatt Führerski. Ich hatte mal privat einen Insta-Account, einfach so für mich. Und dann habe ich mit einem Freund und einer Freundin zusammen mich vor vielleicht 5-6 Jahren dafür eingesetzt, dass ein Konzert nicht stattfindet. Und zwar war es ein Konzert vom Kollegen und Farid Bang, den ich früher selber gerne gehört habe, muss man da dazu noch zugeben. Und die haben gerade in der Öffentlichkeit antisemitische Aussagen gemacht. Und wir haben das dann dafür eingesetzt, dass ein Konzert, das in Schaffhausen stattfinden soll, nicht stattfindet. Und dann haben die Fans von ihnen das erfahren und sind mich auf meinem Insta-Kanal beleidigen gekommen. Und dann habe ich meinen Insta-Kanal gelöscht und habe gefunden, auf diese Plattform gehe ich nicht mehr. Und das ist dann ein Weile so geblieben. Ich habe recht lange keinen eigenen Insta-Kanal gehabt. Und dann habe ich im Jahr, wann sind die Parlamentswahlen gewesen? 2019, echt?
Dann
das ist eine Jeremy-Frage.
Entweder 17 oder 19.
Ah, nein, dann war es 19 gewesen.
Okay. Ich bin mir nicht 100. Ich bin gefährliches Halbwissen. Ich sage 19.
Ich glaube, über 2019. Während der Parlamentswahl auf jeden Fall habe ich mich aufstellen lassen. Also, ich habe für den Nationalrat kandidiert. Und zwar, weil ich wollte junge Frauen und junge Queers motivieren, zum Mitmachen an den Wahlen. Also, zum Wählen gehen. Und dann habe ich gefunden, okay, für das mache ich einen Insta-Account. Das war nicht das Ziel, dass der nachher weitergeführt wird, nach der Nationalratswahl. Und dann habe ich ihn doch weitergeführt. Und gewachsen ist das dann sehr ungeplant, aber vielleicht auch, weil ich ein Mensch bin, der ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis hat und gleichzeitig halt schon professionelle Routinen hat, drin Sachen in Worte zu fassen. Und ich glaube, die zwei Eigenschaften kombiniert geben einen informativen Insta-Kanal. Und gleichzeitig gibt es halt nicht wahnsinnig viele geoutete queere Frauen, die Politik versuchen verständlich erklären. Und zwar aus sehr legitimen Gründen. Wer geoutet ist und wer eine Frau in der Öffentlichkeit ist, kommt mega unangenehme Formen von Widerstand über. Ich kritisiere keine einzige, die bei diesem Shit nicht mitmachen will. Und ich bin einfach jemand, der diesen Shit mitmacht.
Das ist gerade ein mega spannender Punkt, den du sagst. Du bist queer, du bist auch noch Jüdin. Das ist also wahrscheinlich so die Hassfigur für jeden Rechtsextreme. So ein bisschen überspitzt formuliert. Gleichzeitig stellst du dich in ein extremes Schaufenster. Und das wird Reaktionen geben und das wird nicht einfach sein, um mit dem umzugehen.
Man muss dazu sagen, dass mein Bezug zum Judentum eigentlich nicht etwas ist, mit dem ich gegen aussen wahnsinnig thematisiert habe, weil es einfach nicht mein Themenfeld ist. Ich weiss durchschnittlich wenig über das Judentum und genau genommen bin ich nicht Judin. Mein Papa ist nämlich Jude und meine Mami nicht. Also nach matrilinearen Regeln vom Judentum bin ich nicht jüdisch, aber mein Nachname ist es halt. Also ich bin halt darum als Jüdin erkennbar. Und ja, das führt tatsächlich dazu, dass ich den Hass-Fanclub ebenfalls abbekomme. Das ist natürlich hart nicht der Plan. Ich bin nicht Judentum-Aktivistin. Genau genommen bin ich eigentlich von ganzem Herzen Atheistin mit einem liebevollen Verhältnis zum Judentum. Sondern mein Thema ist eigentlich queer. Und ich glaube, ich bin nicht ganz so fest Hassfigur, wie ich könnte sein, weil optisch und von meinem Habitus her entspreche ich der Erwartung an eine Frau schon noch recht, weil ich eher feminin aussehe und Frauen werden ja gerne beleidigt, damit dass sie mir hässige Kampflesben sind. Und dann stellt man sich eine Frau vor, die optisch dem nicht entspricht, aber auch eine Frau, die mega hässig ist, wie wenn hässig sein oder maskulin aussehen etwas Negatives wäre. Aber ich genieße dann natürlich das Privileg von, okay, die ist noch einigermaßen easy, weil sie sieht noch einigermaßen aus wie eine normale Frau. Ein bisschen zu viel Farbe, aber einigermaßen wie eine normale Frau. So. Also ich habe da doch noch recht viele Privilegien, wo mir glaube, ein bisschen weniger Abwertung verschaffen wie andere. Was nicht heisst, dass ich nicht viel Hass bekomme, aber könnte ich erklären, warum mir mehr Leute zuhören wie anderen.
Okay, das ist ein mega spannender Punkt. Ich wollte nochmal auf das eingehen, wo du eigentlich jetzt am Schluss gesagt hast, dass du trotzdem mega viel Hass abbekommst. Was macht das mit dir? Und wie hast du gelernt, damit umzugehen, das einzuordnen?
Gibt es auch Strategien?
Genau. Vielleicht?
Es gibt Strategien, es gibt verschiedene Strategien, die ich gerne anwende. Also so gerne, wie man Strategien gegen Hass anwenden kann. Etwas ist, dass ich mit meinen Freundinnen auch mal schmunzle über gemeine Nachrichten, die ich bekomme. Aber meine Hauptregel ist eigentlich, nie allein bleiben mit einer Hassnachricht. Ich finde, das ist sowieso eine gute Regel für alles Schlechte, was einem widerfährt im Leben. Nie damit allein bleiben, mindestens jemandem davon erzählen. Das heisst, ich erzähle vielleicht einem Menschen davon, den ich sehr gerne habe, oder ich erzähle gerade mehreren Menschen davon. Im schlimmsten Fall erzähle ich meiner Therapeutin davon. Das Wichtigste ist, dass ich nicht damit allein bleibe. Und ich habe mittlerweile auch Vereine und Netzwerke gefunden, die genau für das da sind. Es gibt zum Beispiel eine Stiftung gegen Antirassismus, GRA heisst die. Denen tue ich antisemitische Sachen weiterschicken. Es gibt Netzcourage, die sind extra ein Verein gegen Hass im Netz. Denen tue ich alle Screenshots weiterschicken. Ja. Und dann kann ich es bei mir auch löschen und wieder vergessen. Weil das Schöne ist, ich komme so viel mehr liebe, unterstützende, konstruktive Nachrichten über wie destruktive Nachrichten. Und der Akkulader, wo unterstützende Nachrichten für mich sind, der kann durch keine Hassnachricht auf diesem Planeten gebudigt werden.
Ja. Oh, mega schön.
Apropos Akku, und das braucht ja irgendwie Kraft, um da den ganzen Aktivismus zu machen. Und es ist ja vor allem aber auch Arbeit. Wie sieht das aus? Also wie sieht so dein Alltag aus? Ich kenne jetzt deine Arbeit vor allem halt über Instagram und manchmal über einen Artikel oder so, den ich lese. Ist das irgendwie ein Vollzeitjob? Kann man mit dem überhaupt irgendwie Geld verdienen? Es ist ja wirklich so, es ist jetzt nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, wie eine Köchin oder so, wo man jetzt als Beruf kennt und weiß, dass man Geld verdient. Wie sieht das aus? So.
Ich bin erst seit einem halben Jahr selbstständig, das heisst, ich bin die Antwort auch noch am herausfinden. Ich bin bis vor einem halben Jahr 60% in der Geschäftsleitung von der Lesbenorganisation und habe all das, was ich jetzt hauptberuflich mache, nebenbei gemacht. Und bis jetzt geht es gut. Also ich kann mein Geld verdienen mit den Texten, die ich schreibe. Ich schreibe eigentlich immer noch von Beruf. Also ich habe verschiedene Kolumnen, ich schreibe für unterschiedliche Magazine und Plattformen Texte. Das ist etwas. Und ich gebe Workshops und Referate zu genau den Themen, wo wir heute Abend darüber reden. Das sind so die Einnahmequellen, die ich habe. Dazu kommt, dass man, wenn man ein gewisses Publikum hat auf Instagram, die Möglichkeit hat, damit Geld zu verdienen. Aber da bin ich mir selber noch mega uneinig, in welchem Maß, dass ich das möchte machen. Das Ziel ist eigentlich, dass ich nicht vom Werbung machen abhängig bin. Einfach, weil man noch nicht zu 100% wohl ist damit. Und ja, mein Alltag ist, glaube ich, so, dass ich tatsächlich sehr viel Zeit verbringe auf Instagram. Ich muss auch sehr fest Arbeit und Privat trennen. Ich habe zum Beispiel zwei Handys, mein privates und mein Arbeitshandy. Auf meinem privaten Handy hat es kein Instagram. Meine private Handynummer hat auch nicht irgendeine Journalistin. Heute hat mir am Morgen 9 Uhr Blick-Journalistin angerufen. Das würde nicht passieren, wenn ich jetzt irgendwie gerade einen freien Tag hätte, weil ich mein Arbeitshandy gar nicht bei mir habe. Das ist mega, mega wichtig, weil in diesem Themenbereich und in dieser Form von Arbeit, die ich mache, beruflich und privat sehr viel verschwimmt. Also es ist für mich ein mega wichtiger Teil von meiner Arbeit, um meinem Privatleben Sorge zu heben und die Arbeit auch zwischendurch sehr bewusst beenden. Und sonst schaue ich, dass ich einen einigermaßen strukturierten Tag habe, weil es ist natürlich sehr gefährlich, um sich überarbeiten in diesem Gebiet. Ich schaue, dass ich immer zu einer ähnlichen Zeit aufstehe. Ich habe ein Atelier, also ich verlasse meine Wohnung, um zu arbeiten. Und dass ich mindestens eine Tageszeit vom Tag chille. Also wenn ich zum Beispiel am Abend einen Auftritt habe und am Morgen ein Interview, dann schreibe ich mir in meine Agenda am Nachmittag in Grossbuchstaben chillen und dann mache ich dort irgendetwas, wo nicht Arbeit ist. Das ist etwas Wichtiges. Und sonst ist es relativ unregelmäßig, wie das meine Tage aussehen, weil ich halt auch einen Haufen verschiedene Sachen mache.
Dazu hätte ich sonst eigentlich gar mal die erste Frage aus unserer Community.
Ah, fuck. Wir müssen jetzt mit offenen Karten spielen da. Ich habe eine Maultrommel dabei und mit dem wollte ich jetzt so einen Jingle machen mit der Maultrommel.
Ben, ich lege ihn nochmal vor, ist gut?
Das ist gut, das ist gut. Also, ich klemme jetzt erst das Mikrofon zwischen das Knie.
Also, dazu hätten wir eigentlich schon fast die erste Frage von der Community. Wolltest du noch etwas sagen? Also, oder?
Publikumsfrage.
Perfekt, das ist unser Jingle für die Folge.
Ich weiß jetzt, wie ich das Mikrofon muss haben, um das zu machen. Mega gut.
Grossartig. Genau, die erste Frage betrifft eigentlich gerade so einen Punkt von der Resignation. Ich glaube, ich tue den Namen nicht vorlesen von den Leuten. Ich glaube, das ist besser, wenn es anonym bleibt. Genau, und zwar, du bist eigentlich so unglaublich viel. Du bist extrem aktiv auf Insta, du bist überall unterwegs und es ist immer auch sehr ein emotionales Thema für dich, wenn es um LGBTQ geht. Bist du schon mal an einem Punkt gewesen, wo du einfach keine Lust mehr gehabt hast, für das einzustehen, wo du einstehen willst? Wo du auch das Gefühl hast, das führt zu nichts und irgendwie einfach so ein bisschen am Ende gewesen bist mit allem?
Also, ich bin hier und da an Punkten, wo ich merke, jetzt brauche ich eine gute Portion Hoffnung und Zuversicht und ich brauche eine gute Portion Akkulader. Und der Schlüssel besteht aus meiner Sicht darin, sich selber genug gut zu kennen, zu wissen, was gibt mir Hoffnung und Zuversicht, was ist mein persönlicher Akkulader. Und das ist eine mega Typenfrage. Also die Art von Aktivismus, die ich mache, ist ja eine der extrovertiertesten Arten von Aktivismus. Es gibt ganz viele Formen von aktivistischen Leuten, die etwas anderes machen wie ich, weil es ihnen eher entspricht und weil sie das, was sie machen, besser können, wie das ich es könnte. Und umgekehrt könnten sie sich vielleicht nicht so exponieren. Also, um die Frage zu beantworten, ja, klar habe ich auch Momente, wo ich weniger Hoffnung habe wie sonst. Zum Beispiel, wenn mir Hierarchien klar werden und ich mich dann sehr machtlos fühle, sehr ohnmächtig. Und dann ist es für mich urwichtig, zu realisieren, dass mein eigener Wert und mein eigenes Leben nicht nur davon abhängig sind, wie aktivistisch ich bin, sondern dass ich auch einfach Sachen machen darf, die ich schön finde und die mir gut tun. Einerseits aus Prinzip, man hat immer verdient, um Sachen zu machen, die einem gut tun. Und andererseits, weil man nur dann auch nachhaltig kann, politisch aktiv sein. Wenn wir uns nie Zeit nehmen, um Sachen zu machen, die uns gut tun, dann brennen wir irgendwann aus und dann hat die ganze Welt und der Aktivismus auch nichts mehr von uns. Und dann gehe ich in ein Katzenheim Büsse streicheln. Oder ich ordne mein Stickeralbum. Oder ich schaue YouTube-Filme von Leuten, die sich mega schöne Bullet Journals machen. Und das, ja, das tut mir dann mega gut. Und wenn es einem gut geht, dann hat man auch die Energie, um wieder Hoffnung zu fassen. Ich glaube, Leute stellen sich Hoffnung an mich so vor wie Motivation, dass es einfach etwas ist, wovon nichts kommt. Aber ich glaube, die Basis für so etwas wie Hoffnung ist, dass man selber auch genährt ist. Und eben nicht nur genährt wie ein Cremeschnitten. Manchmal ist Cremeschnitten die Lösung, das muss man auch sagen. Sondern auch genährt im Sinn von, dass man gerade einen unglaublich schönen Nachmittag mit einer Person verbracht hat, die man auch gerne hat. Und das ist bei mir dann sehr häufig die Lösung.
Also du würdest einfach auch jetzt mal allen Zuhörern empfehlen, man soll sich nicht schade sein, auch mal wegstehen von der Sache. Aktivismus muss und soll kein 24-7-Job sein, sondern nur dann, wenn man eigentlich Kraft und so die eigene Mental Health dazu hat.
Voll, und ich glaube, ich beziehe das nicht nur auf den politischen Aktivismus, sondern allgemein auf Engagement. Wenn man sich mal anfängt für ein Thema zu engagieren, dann hat man das Gefühl, die Arbeit hört nie auf, man könnte noch so viel machen. Und dort ist der Denkfehler. Alles wollen machen, führt nicht dazu, dass man das Beste macht, sondern hier und da auch mal Stopp sagen, Nein Danke sagen und Grenzen lernen setzen. Was sehr, sehr schwierig ist, führt dazu, dass man nachhaltig mehr Energie hat.
Ja, das finde ich eben, das finde ich auch noch ein Gedanke, oder, wo mir letzte auch wirklich so ein bisschen, wie so ein bisschen Ping aufgegangen ist, oder? Das ist wirklich, das ist ja dann, oder das Argument ist ja wie, oh, ich mache weniger und ich muss mehr machen, so, wenn ich jetzt Pause mache. Aber das ist wie, dass du nachhaltig eigentlich auch viel mehr machst, wenn du dir zu dir schaust. Und wirklich, dass eigentlich, selbst wenn man jetzt irgendwie aus irgendeiner absurden Leistungsperspektive das würde sehen, wäre es immer noch effizienter, so, oder? Wenn du zu dir selber schaust. Das ist schon noch krass.
Voll. Es ist mir aber auch wichtig zu betonen, ich mache nicht nur Pause, weil es letztendlich effizienter ist, sondern ich mache auch Pause, weil jeder Mensch Pause verdient hat. Und zwar nicht verdient mit irgendetwas, was wir vorher gemacht haben. Wir haben jederzeit immer eine Pause verdient. Es ist zwar ein Privileg, um sich Pause zu nehmen, aber wenn man das Privileg hat, soll man es unbedingt wahrnehmen. Also wir leben, wir wachsen in einer Welt auf, die so tut, als wäre man nur dann etwas wert, wenn man produktiv ist. Und ich finde, es ist ein Grundsatz und es ist meine Wertvorstellung und meine Haltung, dass man unendlich viel wert ist, unabhängig davon, was man macht. Man ist einfach. Und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Grund für Pause und für einen Spaziergang ins Katzenheim.
Darum rauche ich.
Message for the kids.
Einfach nicht auf Lunge.
Genau. Ah, der Laschet. Ich finde das echt noch einen schönen Punkt, den du angesprochen hast, auf sich selber, auf andere schauen. Dazu habe ich noch etwas Letztes, was ich eigentlich von dem ersten Drittel von dem Gespräch von dem, zum Bereich Social Media machen will, ist, etwas, was ich sehr interessant finde, ist, was mir vor allem in den Insta-Stories aufgefallen ist, die extreme Sorgfalt, die darin geht, dass man trotzdem, dass du deine klare Meinung sagst, klare Inhalte hast, trotzdem schaust, dass es so ein Wohlfühloase bleibt für Betroffene. Ich denke mir da vor allem zum Beispiel an die, du machst immer so rote Punkte, wenn es um sexualisierte Gewalt geht in deinen Storys. Das finde ich etwas extra, also etwas sehr, sehr, wo viel Fingerspitzengefühl braucht. Wann denkst du dir so, oder wie viel Gedankenprozess geht da rein, dass du denkst, jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, jetzt bringst du in niemandem etwas führen, das du nicht willst führen bringen?
Ich glaube, da spielen zwei Aspekte mit. Der erste Aspekt ist die Frage, was hätte ich mir früher gewünscht? Ich hätte mir früher jemanden gewünscht, der mich im übertreiten Sinn an der Hand nimmt und wo ich nicht kann Fehler machen kann, sondern wo umsichtig mit mir umgeht, ohne dass ich mich jemals dumm fühlen muss, dafür, dass ich noch wenig weiss über das Thema. Das ist einfach so wie die Empathie mit sich selber. Was für eine Person hätte ich früher mir gewünscht im Umgang mit so Themen? Und das Zweite ist, dass ich andere Leute ernst nehme und ihnen zuhöre, wenn sie mir Rückmeldungen geben. Und das ist manchmal schwierig, weil wenn man kritisiert wird, dann hat man zuerst eine Abwehrhaltung. How dare they mich kritisieren? Die haben ja keine Ahnung. Und ich glaube, die Abwehrhaltung, die haben wir alle. Und die Frage ist, was machst du, wenn die Abwehrhaltung abgeflaut ist? Ich versuche, Rücksicht zu nehmen, nicht nur indem ich so handle, wie ich es mir früher gewünscht hätte und wie ich es mir immer noch wünsche, sondern ich versuche auch Rücksicht zu nehmen, indem ich anderen genuin zuhöre und ihre Perspektive ernst nehme. Das klingt jetzt so einfach, aber es ist bei mir gar nicht so einfach.
Ich finde, es klingt nicht so mega einfach.
Nein, also, es klingt auch sehr anstrengend, aber eben nicht anstrengend, herausfordernd. Mhm. Vielleicht mehr.
Das ist vielleicht gerade auch noch ein Punkt, den du angesprochen hast, wo ich gerne vielleicht noch einen Tipp hätte. Und zwar, eben wenn man Leute irgendwie darauf anspricht, ich bin jetzt gerade in meinem Zivildienst zum Beispiel in einem Umfeld gewesen, wo es sehr viel zum Beispiel einfach sexistische Bemerkungen gegeben hat. Und ich habe dann sehr fest probiert, das irgendwie anzusprechen. Und die Leute fühlen sich dann immer gerade angegriffen irgendwie.
Man greift sie auch an.
Ja, logisch. Und das ist mir auch klar. Und ich bin dann auch so ein bisschen gewesen, so, ja, mach es nicht mehr so. Weil das verletzt Menschen. Aber gibt es da irgendwie eine Technik? Weil es ist mega schade, weil die sind dann sofort irgendwie sehr angegriffen und reden dann selber und dann geht es überhaupt nicht mehr um das, was man selber eigentlich gesagt hat, sondern irgendwie um ihres Angriffen sein und dass man so ein böser Mensch ist und so weiter.
Voll. Das kenne ich natürlich auch gut. Ich glaube, die aller wichtigste Regel ist, etwas sagen ist immer besser, als nichts sagen. Auch wenn man als zu angriffig wahrgenommen wird oder wenn man das Gefühl hat, man wird gerade gar nicht beachtet oder wenn man das Gefühl hat, es bringt nichts. Es ist immer besser, etwas zu sagen, wie nichts zu sagen. Erstens für einen selber. Man kann dann ein bisschen besser mit sich selber leben, weil man weiß, man hat es versucht. Zweitens für Leute, die vielleicht nicht im Raum sind. Und drittens, unterschätze nicht, was es mit einer Person macht, langfristig, dass du sie dort mal angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich kann mich sehr genau erinnern, in meinem Leben an die Momente, wo Leute mich zu Recht kritisiert haben, auch bei den kleinsten Sachen. Ich weiss noch, wie eine ehemalige Mitbewohnerin von mir mir gesagt hat, ich soll die Pfanne besser ausputzen mit der Linse drin. Und ich weiss es für immer, einfach weil das sich bei jemandem einbrennt und etwas mit einem macht, wenn man merkt, man ist kritisiert worden. Und ich habe wirklich die Pfanne nicht so gut ausputzt. Das hat wirklich mega viele Linsen noch drin gehabt. Das ist mega Food Waste. Und zuerst habe ich gefunden, eben so wieder so, how dare she mir so etwas sagen? Ist doch scheiße, ist doch nur Linsen. Und trotzdem kann ich mich jetzt daran erinnern. Und ich glaube, ich putze meine Pfanne jetzt amigs besser aus, wenn ich die Linsen koche. Das heisst, die Abwehrreaktionen, die man dann erlebt, Leute stellen ja dann häufig ihre Gefühle ins Zentrum stellen. Wie kannst du das sagen? Und in dem Ton höre ich dir sowieso nicht zu. Und das ist doch gleich. Und versuche die Angelegenheit abzuspielen. Das sagt sehr wenig darüber aus, wie ihre Gedanken aussehen in den kommenden Stunden, Wochen, Monaten oder sogar Jahren. Also du wirst sicher etwas angeregt haben in den Leuten, die anwesend waren und kritisiert worden sind. Und dazu kommt, mega häufig, wenn es eben nicht nur zwei Leute sind, sondern mehrere, gibt es auch Leute, die still zuhören. Und die kommen mit über, dass du dich gewehrt hast. Und entweder merken sie dann selber, dass sie hier und da ein Zeichen rauslassen, oder sie sind insgeheim sogar betroffen von dieser Diskriminierungsform, die du ansprichst. Das heisst, du verteidigst in dem Moment manchmal unwissentlich auch die Lurkers, die rum sind. Die Leute, die gerade nichts sagen. Sei das in einer Kommentarspalte oder am Verwandtschaftstreffen oder irgendwo im Zivildienst. Von dem her ist meine Antwort als erstes, egal ob du zu angriffig bist oder nicht, es ist einfach viel besser, dass du etwas gesagt hast, wie wenn du nichts gesagt hättest. Und ja, klar, dann gibt es noch psychologische Strategien, wie dass man es möglichst kann so formulieren, dass die Person Kritik eher annimmt. Also wenn man selber, wenn es einem selber entspricht und man Nerven hat, dann kann man mit Geduld und Liebe sein, auch Sachen erreichen. Geduld und Liebe sein ist nicht die einzige mögliche Strategie. Es ist die Strategie, die ich meistens fahre, auch weil es mir eher entspricht. Ich glaube, ich könnte nicht lange aktivistisch sein, wenn ich jeden Tag putzehässig wäre. Ich kann sehr viel besser mit mir selber leben, wenn ich lieb und geduldig Sachen erkläre. Aber die putzehässigen Leute, die jeden Tag sehr angriffig sind, die braucht es unbedingt. Mhm. Also, geschichtlich gesehen sind die meisten gesellschaftlichen Wandel passiert, weil Leute verdammt hässig waren und das auch so ausgedrückt haben.
Mega schön. Ich wollte da noch eine Publikumsfrage hinzufügen, bevor wir dann zum nächsten Dings gehen. Und darum kommt jetzt nochmal eine Publikumsfrage.
Publikumsfrage.
Man kann vieles über den Jingle sagen, aber die Leute wissen, was jetzt kommt. Und das ist ja alles, was ein guter Jingle braucht. Und zwar, du hast vorher gesagt, du würdest gerne eigentlich den Leuten die Person geben, die du gerne gehabt hättest früher.
Cool.
Was hast denn du für Vorbilder gehabt?
Was habe ich für Vorbilder gehabt? Manchmal sind nämlich die Vorbilder ja gar nicht so bewusst. Das sind ja nicht immer die Leute, die man im Freundschaftsbuch unter «meine Vorbilder» herschreiben. Eine Person, die ich dort hergeschrieben hätte, war Walter Moers. Der hat so Fantasy-Bücher geschrieben.
Ja,
ich glaube, er macht es immer noch.
Ja.
Und ich habe die Bücher geliebt, habe die mega gerne gelesen und ich habe gefunden, ich wollte auch mal schreiben von Beruf. Das war sicher ein Vorbild, das ich hatte. Eine Antwort, die vielleicht ein bisschen langweilig ist, weil man sich niemand darunter vorstellen konkret, ist, die Leute, mit denen ich befreundet bin, die sind mega fest meine Vorbilder. Also eines der schönsten Gefühle, die ich kenne, ist so, auf dem Heimweg bist du auf dem Velo unter dem Nachthimmel oder hockst so im Zug und schaust voraus und du denkst so Gedanken in Caps Lock und bist so, und das ist so mega viel. Also Leute, mit denen ich befreundet bin, sind mega fest meine Vorbilder, für immer und seit immer. Und sonst, ich glaube, es ist relativ aussagekräftig, dass ich nicht so viel, dass mir nicht so viele konkrete Leute einfallen, weil es halt nicht wahnsinnig viel, weil ich nicht wahnsinnig viele Leute mitbekommen habe, die ähnlich sind wie ich. Also, und das liegt schlicht und einfach daran, dass die Leute, die in der Öffentlichkeit sind, in der westlichen Kultur, nicht repräsentativ sind, was die Bevölkerung angeht. Ich meine, der Walter Moers und ich, wir haben nicht so viel gemeinsam, außer dass wir von Beruf schreiben. Und ich wünschte, ich hätte Leute bewundern, die viel gemeinsam hatten mit mir. Und zwar einfach nur, indem sie vielleicht junge Frauen sind, die queer sind und irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Ich habe die dann gefunden in der Welt der Comics und Illustrationen. Es sind zwei kanadische Illustratorinnen, wo Feminismus und das Thema Bisexualität in ihren Illustrationen und Comics thematisiert haben. Und sie sind beide gleichzeitig auch, sie haben einen eher femininen Stil. Und ich bin früher halt aufgewachsen mit der Vorstellung, okay, es gibt nur Homo und Hetero und die Homo sind, das sind so die Freaks, oder? Mit dem wachsen wir so auf. Und ich habe mich voll nicht in dem wiedergefunden, wie auch, es wird einem ja nicht präsentiert als Vorbildfunktion. Und es ist für mich mega schön gewesen, zu sehen, okay, das sind Formen von Frauen, die gehen. Und das Wichtige ist nicht nur, es sind nicht nur Formen von Frauen, die gehen, sondern die Inhalte sind nicht mega fette, komplizierte akademische Bücher gewesen, die jetzt auch gegeben, die haben mich einfach nicht angesprochen, sondern es war ein sehr zugängliches Format gewesen, in dem Fall Comics und Illustrationen. Das ist der Grund, warum ich auch versuche, sehr zugängliche Formate zu schaffen für die, die halt nicht gerne ultra dicke, akademisch formulierte Bücher haben.
Ja, du sprichst gerade etwas sehr, sehr Spannendes an, und zwar eine Repräsentation, wo etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Das bringt mich auch gerade zum nächsten Thema eigentlich, weil genau, es ist ja auch immer noch ein Sprachpodcast, oder, wo das Wort noch im Vordergrund steht. Und ich mit meinen 100 Semester Deutsch, die ich schon hinter mir habe, bin natürlich auch interessiert an ganz konkreten Sachen. Und da ist ja im Moment das Hitze-Topic
im
Germanismus, oder? Wir haben nicht viel hitzige Debatten bei uns, aber das ist eine, wie schafft man inklusive Sprache? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass etwas extrem Wichtiges ist. Vielleicht sind wir uns nicht einig, zu was echt der beste Weg ist. Und ich frage dich einfach mal so, Anna, wo siehst du, was ist dein Weg im Moment zu genderneutral oder gendergerechter Sprache?
Mein Weg zu gendergerechter Sprache ist, den Leuten auch einfach mal kurz die Wut und die Angst vor Fehlern wegzunehmen. Also die einen Leute sind so wütig, dass sie gar nicht wollen dazulernen, was es für Optionen gibt. Und die anderen Leute haben so Angst, etwas falsch zu machen, dass sie lieber gar nichts sagen und schreiben. Und es ist eigentlich beides schade, weil letztendlich ist ja die Sprache ein Spielplatz, wo man Sachen ausprobieren kann. Mein Ausprobieren sieht im Moment so aus, dass ich Sternchen verwende beim Schreiben und dass ich die Sternchen quasi als Glottisschlag für die Sprachnerds unter uns ausspreche. Also zum Beispiel ZuschauerInnen wie das Gegenteil von Zuschauer außen. Mhm.
Genau. Dazu wollte ich eigentlich mal ein Statement geben, wo auch eine Frage gleichzeitig ist aus unserer Community. Und jetzt wird es spannend. Das Mikrofon wird gehabt. Da ist die nächste Frage.
Publikumsfrage.
Und zwar, genau, ist ein Statement und nachher die Frage ist, ob du dem Statement würdest zustimmen. Die Verbreitung von inklusiver Sprache sollte nur über Freiwilligkeit stattfinden. Würdest du dem zustimmen?
Das ist noch lustig, weil Sprache ja eigentlich viel mehr über Regeln und Normen funktioniert, wie das wir denken. Und gleichzeitig kommt ja Sprache davon, dass man sie benutzt. Es ist sehr lustig, wie bei geschlechterinklusiver und gendersensibler Sprache so da wird, als wäre das plötzlich ein Zwang von oben, während wir uns an andere neue Wortschöpfungen sehr schnell gewöhnen. Wir gewöhnen uns daran, zum iPhone mit einem kleinen Einschreiben, weil wir iPhones ernst nehmen. Und wir gewöhnen uns daran, zum ein Ad zu schreiben. Ich finde, Ad ist so ein komisches Zeichen und niemand hat sich beschwert. Niemand hat gesagt, das hemmt den Lesefluss und das wird uns so anerzwungen von oben, auch wenn wir nicht die Freiheit hatten, um das Ad nicht zu verwenden. Ich glaube also, der Vorwurf, dass wir gezwungen werden, zum gendersensibel Sprache zu verwenden, der Vorwurf kommt eigentlich viel mehr davon, dass man nicht anerkennen will, dass Geschlecht vielfältiger ist, wie wir es bisher gedacht haben.
ich wollte dazu gerade noch ein Wort, ein anderes Beispiel, wo wir uns einfach daran gewöhnt haben, hinzufügen, und zwar das Wort Impfpflicht. Das ist ein Wort mit in der Mitte.
Das sind vier Konsonanten hintereinander, verdammt.
Da wollte ich mal irgendwelche Schwurbler hören, die dagegen auf die Straße gehen, dass das ein deutsches Wort ist. Also da kann man nur so von Verhunzung von Sprache reden. Da ist das Problem. Aber ja, es ist natürlich das, was du sagst. Es ist noch spannend. Einerseits funktioniert die Sprache nicht ohne eigentlich. Halten wir sich immer an Regeln, andererseits sind ja die grammatikalischen Regeln beschrieben, die ja eigentlich auch, wie wir reden. Und am Schluss ist es dann eigentlich so ein Mittelweg. Aber genau, es ist, wie du sagst, Sprache ist so unglaublich wandelbar. Es ist völlig absurd, wie wandelbar Sprache ist. Ich glaube darum, dass man sich jeglichem Fortschritt einfach so widersetzt. Es ist mir wirklich unverständlich.
Ich habe ein Verständnis, wenn jemand findet, das ist nicht so ästhetisch. Aber der Grund, warum ich auf das Ästhetik-Argument nicht so eingehe, ist, dass ich den Eindruck nicht los wird, dass es sich da um eine Stellvertreter-Diskussion handelt. Sehr häufig sind die emotional aufgeladenen Diskussionen um gendersensible Sprache eigentlich verkleidete Diskussionen, die letztendlich eine Feminismus-Diskussion zugrunde liegt. Ich habe nämlich das Gefühl vom Vibe her, dass es wirklich einfach Leute sind, die sagen, hey, können wir unsere Welt bitte inklusiver und feministischer gestalten, gegen Leute, die sagen, Feminismus ist dumm. Das ist so der Vibe, den ich bekomme. Und gleichzeitig eignet sich eben das Thema Sprache sehr gut dazu, um feministische Anliegen und feministische Vertretungen lächerlich zu machen. Ah ja, die Feministinnen, die wollen, das sind doch die, die auch die Sonderzeichen wollen, die Wörter reinhauen, anstatt dass man ihnen auch dann zuhört, wenn es mal um ein anderes Thema geht wie Sprache. Versteht mich nicht falsch, ich finde inklusive und vielseitige Sprache etwas Wunderschönes und gleichzeitig auch etwas politisch sehr Nötiges, aber sie wird auch sehr häufig, die Diskussion wird sehr häufig instrumentalisiert, um sich nicht mit anderen Themen beschäftigen, wie zum Beispiel Femizid, wo halt ein unangenehmes Thema ist und wo man nicht so einfach kann ausweichen und feministische Anliegen lächerlich machen. Du kannst nicht eine Person lächerlich machen, die sagt, hey, es werden mega viele Frauen von ihren Partnern und Ex-Partnern umgebracht. Aber du kannst eine Person sehr gut lächerlich machen, wenn sie sagt, du, wie wäre es, wenn wir einen Genderstern einführen beim Wort ZuschauerInnen?
Okay, das ist eigentlich wirklich noch spannend, dass eigentlich gar nicht um die Sprache geht oder vielleicht gar nicht so viel, wie es der öffentliche Diskurs vielleicht den Anschein macht.
Das ist ein MacGuffin.
Sorry?
Das ist ein MacGuffin.
Was ist das?
Eben, das ist die stellvertretende Diskussion. Also ich finde es noch einen coolen Begriff. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es kommt sogar aus der Impro-Theater-Szene, dass man sich nicht traut, zum das eigentliche Problem ansprechen, wo gerade in der Impro-Theater-Szene eigentlich um das geht, sondern dass man sich an blöden Bibäppeli-Problemen irgendwie auslädt und dann ganz viel zu denen spielt. Und das wird dann, und aber eigentlich über das Problem dann das andere Problem bezeichnen. Und ich glaube, MacGuffin, das ist irgendwie auch so ein Stellvertreter hier vom Lord MacGuffin irgendwie in Irland. Kurzer Fakt.
Und gleichzeitig liegt uns Sprache ja wahnsinnig am Herzen, oder? Sprache ist unser Zuhause, Sprache ist unsere Prägung, Sprache ist so allgegenwärtig, dass man sie eben nicht einfach verdrängen kann. Ich könnte schon mein ganzes Leben lang verdrängen, dass es Femizid gibt, also Mord an Frauen aufgrund davon, dass sie Frauen sind. Aber ich könnte keinen einzigen Tag verdrängen, dass es Optionen gibt, um eine Sprache vielfältiger zu gestalten. Und ich glaube, das macht die Leute auch so hässig, dass man Ideen hat, wie sie etwas könnten gestalten könnten, ihnen so fest am Herzen ist.
Und es zeigt auch mega fest, es ist mega identitätsstiftend, Sprache. Und ich merke das ja nur schon, ich meine, ich rede ja anders, wenn ich mit meinen Eltern rede, als wenn ich mit meinen Freunden rede, als wenn ich mit meinen Großeltern rede. Und es ist einfach etwas, was wandelbar ist. Und ich finde es dann auch immer so wahnsinnig schade, wenn so denkmalschützerisch mit dem umgegangen wird. Es ist doch eigentlich so schön, es ist doch wie ein Anlass zur Kreativität. Hey, komm, die Gesellschaft wandelt sich, die Sprache wird sich sowieso wandeln, also komm, machen wir es doch irgendwie geil und kreativ. Und das finde ich dann so schade, dass das dann so oft so ist, so, ja, aber das ist doch eine Verhunzung von der Sprache. Das ist so, nutze es doch, zum kreativ werden und zum es irgendwie verändern. Das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes. Es, ich finde, es ist gar nicht oder das Argument, ja, eben die Sprache wird kaputt gemacht, so, wo man ab und zu gehört, ist wie so, ja, wenn du etwas dagegen hast, dann nutzt doch die Chance, die du jetzt hast, um sie zu verschönern.
Mhm. Also, vor allem finde ich es eben schade, wenn man so von Verhunzung redet, wenn es einfach grammatikalische Konzepte sind, die angewendet werden, die es schon gibt im Deutschen. Ich denke jetzt an den Glottisschlag. Die Pause bei ZuschauerInnen, die gibt es schon. Es gibt zum Beispiel das Wort «Uran», das funktioniert genau gleich.
Wir könnten
das,
nicht von Tee-Eier reden, wenn es einen Glottisschlag nicht gibt. Das wäre mega mühsam.
Es ist einfach ein Prinzip von der deutschen Sprache, wo auf andere Wörter angewendet werden, was vorher noch nicht gemacht worden ist. Aber du kannst nicht von Sprachverhunzung reden, finde ich. Ich finde das mega schade.
Und gleichzeitig kommt dann eben genau die Angst vor Fehlern mega auf, wo ich mich richtig spüre bei Leuten, dass sie sich gar nicht mehr getrauen, zum Versuchen, Sprache inklusiver zu gestalten. Wo ich ganz fest muss sagen, mit einem gesunden Büsi-Verstand spürt man sehr gut, ob eine Person gerade ihr Bestes gibt oder nicht.
Absolut.
Und wenn jemand sein Bestes gibt, dann fühlen sich Fehler sehr anders an, wie jemand, der respektlos handelt. Wenn dann jemand sein Bestes gibt und nicht immer perfekt inklusiv redet, dann ist mir das völlig gleich, weil das, was zählt, ist, ich spüre zu 100% mit meiner zuverlässigen Intuition, dass die Person gerade alles gibt, um eine vielfältige Welt mitgestalten mit ihrer Sprache. Und das ist das, was zählt.
Wir können da gut aus Erfahrung reden. Wir haben eine wunderbare Community, die sehr, sehr gut zulässt und uns ganz viele Arten immer zuschickt und Korrekturen, wenn wir etwas nicht oder falsch gegendert haben. Und das ist, aber, und wir merken, es ist wirklich so ein schönes Gegenseitig, weil unsere Community ist ziemlich sicher zu 100% bewusst, dass wir uns Mühe geben. Mhm. Aber halt, wenn man halt einfach immer so redet, wie halt Sprache ist, sie ist noch nicht inklusiv in so vielen Fällen und darum passieren uns immer wieder Fehler und wir werden immer nur in sehr positivem Sinn korrigiert, also es ist nie böse gemeint. Mhm. Wie sollte es sein? Es ist, also ich fühle null Druck, wenn ich im Podcast rede, dass ich einen Fehler mache, weil ich weiß, ich werde Fehler machen und ich weiß, jemand wird mich ganz, ganz lieb darauf hinweisen, dass es ein Fehler war.
Voll. Und das ist dann so schön, wenn man ja dann sieht, dass es eigentlich so einfach ist, zum das annehmen und zum das verbessern und irgendwie Flüchtende anstatt Flüchtlinge zu sagen, das haben wir jetzt letztes Jahr gesagt und dann so voll easy, ja, geil und eben umso hässiger macht dann eben das Problem, das du vorhin angesprochen hast, dass es dann eben sehr oft auf die Sprachdiskussion auch nicht gezeigt wird, weil es dort einfach ist, zum feministische Gedanken irgendwie fertig und lächerlich zu machen und abzulenken davon, dass es halt wirklich auch viele, würde ich sagen, größere und schlimmere Probleme gibt. Und das macht hässig. Oder?
Ja, und letztendlich ist ja, also Sprache kann ja etwas sehr Schönes, nämlich das, was es gibt, abbilden. Und dann ist ja mega gut, dass man neue Wörter für das entwickelt. Ich bin auch froh, hat sich irgendwann Brunch eingebürgert. Sonst müsste man heute immer noch sagen, es spart zu morgen, aber schon ein bisschen mehr wie zu morgen, aber es ist wie auch nicht zu Mittag.
So schön. Besser könnte man es fast nicht mehr sagen. Etwas, was ich aber noch spannend finde, dann im Gegensatz ist, und ich glaube, da würden sehr viele Männer würden auch von dem profitieren, wenn ich auf das Schluss zeige, wenn zum Beispiel auch, es wird dann zum Beispiel viel nicht gendert bei, sagen wir mal, zum Beispiel sehr negative Sachen, zum Beispiel beim Wort Terrorist. Liesest du häufig nur von Terroristen. Und ich glaube, es würde allgemein gut tun, wenn man einfach überall einfach ein bisschen konsequenter ist, was glaub, auch gemacht wird. Aber es ist auch etwas, was mir auffällt, dass dort ist so ein bisschen etwas, was man noch arbeiten muss, auch bei Leuten, die sich sonst sehr, sehr Mühe geben.
Da muss ich mich selber auch noch ein bisschen dran nehmen.
Ah, ich völlig auch. Also, das ist wirklich auch eine Selbstkritik an der Stelle. Es ist einfach auch verankert. Es ist wie halt Sprache ist, es ist extrem verankert. Und es aber ist auch viel wenn, Arbeit, davon ja, wegzukommen.
Völlig. Aber auch wenn gendered wird und wie das normal wird, gibt es einem wie auch die Möglichkeit, zum nicht zu gendern und mit dem dann auf etwas aufmerksam zu machen.
Ja.
Das ist wie, es gibt dir wie auch mehr Möglichkeiten dann, weil es halt einfach genauer und zutreffender ist. Es ist ja auch sachlich gewesen, einfach falsch, ja, wenn man nicht gendert. Also weißt du? Ja. So,
Und was viele Leute nicht wissen, ist, es gibt solide Forschung zum Thema Gendern. Zwar noch nicht zum Sonderzeichen Gendern, aber zum sogenannten binären Gendern. Also wenn man zum Beispiel ein Binnen einverwendet oder beide, also männliche und weibliche Geschlechter nennt. Es gibt solide Forschung dazu, dass es verändert, wie viel Vielfalt wir uns tatsächlich vorstellen. Es verändert, in was für Berufe dass sich Kinder eher sehen können. Es verändert recht viel von unseren Weltvorstellungen. Ja. Und das ist bewiesen. Und das unterschätzen viele Leute. Ich glaube, viele Leute wissen das auch einfach nicht. Dass es auch, dass die Wissenschaft das schon längstens bestätigt.
Dass es eben auch wirklich einen Unterschied macht. Ja. Das ist jetzt vielleicht gerade gut, um da in die nächste Frage von mir so ein bisschen weiter zu gehen. Und zwar ist ja eben das doofe Patriarchat, verdammt, das hat so ganz viel lernt man ja einfach. Oder? Und wenn man Sprache anpasst, dann würde man auch andere Sachen lernen. Und wo man auch ganz viel lernt, ist so bei Geschichten und Kindergeschichten. Und dort, finde ich, wie ist es auch einfach so, gerade auch bei Kindergeschichten, so unterrepräsentiert, dass das jemand mal irgendwie lesbisch ist oder bisexuell oder non-binär oder was weiß ich, einfach queer halt. Und ich weiß nicht, wie, oder die Frage kommt, will ich viel Theater machen und es dort halt alles super linke Menschen sind und trotzdem einfach mega oft die Stereotypen unterstützt werden. Und wenn ein Mann und eine Frau irgendwie auf der Bühne sind, ist es gerade so, wow! Und es geht irgendwie um Romantik und bababa. Und so oft, und es gibt einfach keine andere Geschichte, die kommen irgendwie einfach nicht vor. Und gerade auch bei Kindergeschichten. Kennst du Kindergeschichten oder kann man das irgendwo nachschauen? Gibt es da irgendwie ein Archiv von irgendwie so ein bisschen mit queeren Personen drin?
Ja, voll. Geil. Es hat in den letzten paar Jahren immer mehr jegliche Formen von Medien für Kinder und Jugendliche gegeben mit vielfältigeren Geschlechterrollen. Sei das sexuelle Orientierung, sei das Geschlechtsidentität, sei das Familienmodell. Und es gibt verschiedene Institutionen, die das an mich empfehlen. Das kann man googlen. Man kann zum Beispiel googlen Kinderbücher vielfältige Geschlechterrollen oder Kinderbücher sexuelle Orientierung oder Kinderbücher Familienmodelle und dann findet man viel. Zum Beispiel die Stadt Zürich gibt da zum Beispiel einmal im Jahr etwas raus, manchmal Bibliotheken. Und da kann man wirklich, das sind ganze PDFs, die man kann googlen kann. Was ich da aber fest kann empfehlen, und da muss ich leider einen Laden namentlich erwähnen, aber einfach, weil es
so okay.
Keine Mach Läden das. Gibt, wo, ich finde das eh super. Dann kann ich gerade etwas schauen. Also,
es gibt einen queeren Bücherladen, der heißt Queer Books. Und das ist ein Laden in Bern. Lustigerweise ist dort drin auch gleichzeitig ein esoterischer Bücherladen. Das heisst, du musst wie aufpassen. Zuerst bist du so bei irgendwie einem queeren Kinderbuch Verdammt. Und dann bist du so bei die Heilkräfte der Kristalle. Du musst ein bisschen aufpassen. Aber auf jeden Fall, Queer Books, die haben einen Online-Laden, also einen Online-Shop. Und da kannst du auch nach Kategorie gehen. Also wenn du zum Beispiel Bücher suchst zum Thema Trans, dann kannst du einfach gerade auf Kategorie Trans gehen. Oder wenn du Jugendbücher suchst, dann kannst du einfach auf Jugendbücher gehen. Und das ist einfach ein Shop, mit ganz vielen queeren Büchern. Queerbooks.ch. Das ist mega gut.
Oder weil es passiert einfach so oft. Ich habe gerade letzte Diskussion gehabt. Ich habe das noch spannend gefunden, eben mit so Kindertheater. Das ist noch doof, weil es einfach all die Geschichten, die man dann halt spielt, all die alten Geschichten überall, die sind immer patriarchal. So.
Und so heteronormativ,
genau. Und das ist halt einfach doof, weil das sind immer die Geschichten, die gespielt werden. So.
Ich möchte dazu aber auch gerne anmerken, es gibt zwei Arten von queerer Repräsentation. Das eine ist, wo so queere Identitäten im Zentrum stehen, zum Beispiel endlich mal eine Geschichte über eine Transperson oder endlich mal Geschichte von einem schwulen Coming-out. Das ist das eine. Aber die andere Form von queerer Repräsentation ist, das, was im Hetero- und Cis-Kontext die ganze Zeit passiert, nämlich so nebenbei. Man kann also zum Beispiel eine traditionelle Geschichte einfach nebenbei queer machen, indem die eine Person halt ein anderes Geschlecht hat. Und dann passiert das einfach so, ohne dass die Handlung an sich verändert wird.
Stimmt, ja.
Und ich glaube, es braucht beides. Also auch in der ganzen Populärkultur glaube ich, es braucht beides. Es braucht einerseits Leute, die so super krass out and proud sind wie mit der Lil Nas X. Und dann braucht es aber auch Geschichten, wo das einfach so Teil vom Alltag ist und nicht im Zentrum steht. Genauso wie es in der queeren Community Leute gibt, wo es mega wichtig ist, dass sie queer sind. Zum Beispiel, also mir ist es zum Beispiel mega wichtig, dass ich bi bin und ich finde es ein mega wichtiger Teil von meiner Persönlichkeit. Und andere Leute finden das halt hart keinen wichtigen Teil von ihrer Persönlichkeit.
Ja.
Und genauso soll es auch in Geschichten sein. Manchmal soll es im Zentrum stehen und manchmal soll es halt einfach so nebenbei sein.
Also so quasi nebenbei.
Du hast gewartet auf den,
ja.
Gell?
Tut mir leid.
Nein, ist völlig okay, ich schätze es. Ist gut.
Ich habe nur gewartet, wo ich die Lücke finde, um den einen hier. Das sollte man nicht sagen, nachdem man das Wall Street gemacht hat.
Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Verdammt.
Das ist mega praktisch, okay, ja, Sexualität. Voll. Du kannst wirklich mit bi, kannst sehr viel Wortwitz
machen. Wie hässig
darüber
bist du, dass man, jetzt so all die Queer-Denking-Sachen nicht mehr verfügbar sind in einem queeren Kontext? Also weißt du, Queer-Denken
anstatt oder Queer-Denken.
Ja, Mittel. Ich finde es nicht so schlimm. Ich verwende das Wort queer, weil es kein anderes gibt. Ich finde es aber ein unbequemes Wort zu sagen im schweizerdeutschen Sprachgebrauch. Ich bin jetzt nicht die allergrößte Verfechterin von dem Wort. Entsprechend mache ich auch nicht so viel Wortspiel.
Da könnten wir doch mal eins schöpfen.
Aber es tut mir leid für alle anderen
schweizerdeutsches Wort für queer.
Ja, eben nicht so schwierig zu verwenden.
Ja, ich weiß, aber da könnte man doch schöpfen. Weißt du, so neu schöpfen. Irgendwie.
Ja, voll.
Das wäre irgendwie cool. Ich habe gar keine Idee.
Ja, queer ist jetzt wie viel gay.
Ja, voll, eben.
Ja, aber das wird wahrscheinlich, werden wir sicher nicht die Einzigen, die dem überlegen und sicher nicht die, die jetzt gerade
im Moment denken. Ich freue mich auf das schweizerdeutsche Wort für queer. Sicher ein mega cooles Wort.
Ja, etwas, wo wir jetzt gar nicht darüber geredet haben, was ich eigentlich noch einen spannenden Punkt finde, wenn wir noch auf Repräsentation reden, was so dein Stance ist an entgendered Sprache. Es gibt zum Beispiel, also bei mir ist nur eine Form geläufig und das ist ein Gender nach Fettberg, oder? Du nickst schon. Wolltest du vielleicht gerade mal dem Publikum beschreiben, was das bedeutet? Und was eben genau, was deine Meinung dazu ist?
Ein Gender nach Fettberg ist ein Vorschlag, dass man bei den Endungen weder die männliche Endung noch die weibliche Endung nimmt, sondern stattdessen ein Y setzt und im Plural dann ein Y mit einem S. Das wäre zum Beispiel anstatt Mitbewohner und Mitbewohnerin und Mitbewohnende einfach Mitbewohni und der Plural ist dann Mitbewohnis. Das ist der Vorschlag und ich habe den früher noch unglaublich lustig als in lächerlich gefunden und ich muss sagen, mittlerweile finde ich es amigs noch schön, aber gleichzeitig kommt halt dazu, in der deutschen Sprache ist ein I an einer Endung wirkt für uns verniedlichend. Das heisst, wir können Wörter schnell mal nicht mehr ernst nehmen. Bei Mitbewohnung geht es noch, aber es klingt eben leider schon herzig, oder? Unsere Assoziation mit I als Endung ist eine Verniedlichung.
Ist jetzt lustig, bei mir ist es eher eine Verintellektualisierung. Weil so, weißt du, so Bonus, Boni, irgendwie so.
Ja, aber nicht, es ist nicht, bei mir fehlt für die Intellektualisierung der Plural.
Ja, stimmt, es ist kein Plural, ja.
Und so ist es für mich schon auch so eine Verniedlichung.
Ja.
Ich finde aber grundsätzlich den Ansatz nicht schlecht. Ich bin, ich finde, es ist noch nicht...
Das Terroristi.
Das Terroristi.
Genau, also was eben zu der I-Endung dazukommt, ist die Versächlichung, die grammatikalische Versächlichung. Und die grammatikalische Versächlichung auf Deutsch geht auch mit einer Verniedlichung einher, wenn wir es auf Personen beziehen. Je nach Dialekt haben wir zum Beispiel ein Grossi, ein Mami. Oder ich als Zürcherin finde es zum Beispiel sehr herzig, wenn meine Berner Freundinnen von Migro in sächlich reden. Du kommst auch noch ins Migro und ich finde Jö ein Migro, wenn ich nur schon bei Migro die Versächlichung Jö finde.
Es hat ja auch, also ist ja auch so ein bisschen das sexistische Verniedlichung von Frauen, ist ja das Maria, das Rosa, das Anna.
Genau.
So.
Ja, voll. Ja, voll. Ich glaube, das ist ein das Problem, die Assoziation bei Gender nach Fettberg. Grundsätzlich finde ich es eigentlich nicht schlecht, wenn wir in der Sprache auch versuchen, Neutralisierungen einzuführen, dort wo es Sinn macht. Das ist unter anderem auch besonders sinnvoll für Leute mit Sehbehinderung, mit Leseprogrammen, wo halt Sonderzeichen allgemein nicht wahnsinnig gut funktionieren, auch Doppelpunkte nicht, nicht nur Sternchen. Und gleichzeitig gibt es uns, wie du Benjamin auch schon gesagt hast, gibt es uns dann die Freiheit, um dort Geschlecht zu bezeichnen, wo es eben tatsächlich relevant ist. Was ja eigentlich etwas Schönes wäre und das Potenzial von Präzisierungen mit sich bringt. Man hört häufig den Vorwurf, dass Feministinnen wollen alles entgendern und uns eigentlich alle unsere Geschlechter und Geschlechtsidentitäten berauben. Und das ist völlig falsch. Es geht eigentlich um die Freiheit selber zu bestimmen, wo das Geschlecht relevant ist und wo nicht.
Es geht um eine Bereicherung. Von verschiedenen also Geschlechtsmerkmalen also, oder Identitäten, Merkmalen ja, und so. Oder?
Also, mir sagen viele Leute, ihnen sei ihr Geschlecht halt einfach auch voll nicht wichtig und sie fänden es mühsam, um das die ganze Zeit so betonen. Egal, ob jetzt Männer oder Frauen oder weder Männer noch Frauen. Und mir zum Beispiel ist es wichtig, dass ich eine Frau bin. Ich finde es mega schön. Und ich finde, ich soll die Freiheit haben, genauso wie dass Leute die Freiheit haben, denen ihr Geschlecht eigentlich recht egal ist. Und dann ist es eben nicht eine Einschränkung, sondern im Gegenteil eine Freiheit.
Und das zeigt es auch wieder, oder es ist eigentlich so easy. Es geht eigentlich einfach darum, du sollst so leben können, wie du willst, aber du auch und ich auch. Und es wäre eigentlich so schön, so easy. Und trotzdem weigern sich so viele Menschen dagegen, was auch wieder mal zeigt, dass es ihnen nicht wirklich darum geht, also finde ich jetzt eben, um die Sprache oder um das, dass man so sein darf, wie man will sein, sondern dass sie das eben falsch findet und dass sie die normativen alten Sachen richtig findet. Oder? Das geht auch wieder so ein bisschen das, manchmal rein, finde ich.
Ich glaube, es geht um eine sehr traditionelle Ordnung. Und wenn man die hinterfragt, dann sorgt man für Veränderung innerhalb von dieser Ordnung. Und das macht die Leute sehr Angst, weil Veränderung macht Angst. Vor allem halt, wenn man auf der oberen Treppe von dieser Ordnung hat können sitzen bisher und das in Gefahr ist. Idealerweise.
Genau, jetzt im dritten Segment ist noch, kommen eigentlich unsere Fragen noch so ein bisschen mal zur Sprache. Weil genau, wie das so ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin sehr umgeben von queeren Leuten, weiß aber sehr wenig darüber und nütze jetzt einfach die Chance und weil wenn man schon mal jemanden da hat, dann ist es super, dass man auch die Fragen kann stellen. Und zum Beispiel etwas, was mich so verwundert hat, was aufgekommen ist, ist ja zum Beispiel, dass jetzt im Moment gibt es Diskussion, dass die Regenbogenflagge nicht inklusiv ist und nicht mehr verwendet werden soll. Bis uns eine neue Flagge vorgeschlagen wurde, kannst du mich da mal schnell auf den neuesten Stand bringen, was dort?
Ich habe die Diskussion bisher nicht so wahrgenommen, dass man die Regenbogenflagge nicht mehr benutzen darf, sondern dass es wieder mehr Vorschläge gibt, wie dass sie nachher die Vielseitigkeit besser abbilden. Da gibt es einerseits Vorschläge, dass man noch eine braune und eine schwarze Streifen dazu macht, um so Community of Color sichtbar machen. Es gibt aber auch Vorschläge, dass man die Trans-Flagge, die besteht aus hellblau, rosa und weiß, hier arbeitet. Oder sogar die Inter-Flagge, viele Leute wissen gar nicht, was Inter ist, weil man sie halt nicht beibringt. Das ist
zum Beispiel, ich weiß nicht,
was ja, voll, die meisten wissen es nicht. Aber das würde jetzt da den Rahmen sprengen.
Okay.
Das wäre ein violetter Kreis auf gelbem Grund und das kann man dann kombinieren. Es gibt eine Flagge, die ein bisschen optisch ein bisschen unruhig ist, kann man sich vorstellen. Ja. Allein schon eine Regenbogenflagge hat ja schon sehr, sehr gewagte Kombination. So. Diese Vorschläge gibt es und die werden im Moment auch je nachdem praktiziert. Wenn ich durch Zürich laufe, sehe ich beide Versionen etwa die. Also die Transflagge, die eingearbeitet ist, ist in Form von einer Spitze, die so von links kommt, so einem Dreieck.
Ein bisschen wie Jamaika. Oder? Sieht Jamaika
so aus,
oder?
Okay, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gesehen habe.
Ja, okay, scheiße.
Oder aber die Version mit den zwei zusätzlichen Streifen. Das sind einfach Vorschläge, die es gibt, um unterschiedliche Teile der Community sichtbar zu machen.
Okay.
Und ich glaube, es ist noch, also oder so wie ich das wahrgenommen habe in diesem Diskurs, dass es jetzt überhaupt nicht so ist, dass wenn man eine alte Regenbogenfahne raushängt, dass man dann mega gehatet wird. Also,
ich glaube nicht, dass wir den Regenbogen gecancelt haben.
Okay. Nein. Also weißt du, keine Angst. Glaub.
Meine nächste Frage, die jetzt gerade so an dem anschließt, die wird richtig boomerhaft tönen. Aber ich frage sie auch trotzdem. Und zwar, es ist ja, also eben, es ist einfach meine Beobachtung, es ist, es wird immer genauer so ein bisschen eben definiert. Ich denke, der Begriff hat ja der, LGBTQ+, ist das noch irgendein Buchstabe, wie wir jetzt vergessen haben?
Ja, kann man schon ein paar dazu sagen.
Eben, und genau das, und ich denke, es wird immer, also es gibt immer mehr Möglichkeiten, sich, wie man sich kann, definieren, wie man sich kann einordnen. Und was ich mich gefragt habe, ob eines, also eigentlich eine Doppelfrage, einerseits, ob es das, nein, das geht es eigentlich nicht. Doch nur eine Frage. Also, und so meine Frage ist, geht das nicht so in die andere Richtung, als das Ziel ist, so, dass man jeder soll sein, wie er oder sie will. Aber indem man das immer noch genauer definiert, gibt es wie noch mehr Schubladen, wo man die Leute dann reinstecken kann.
Ich glaube, unser Problem sind nicht Schubladen, sondern unser Problem ist, dass die Leute nicht genug frei sind, sich die Schubladen zu suchen, die für sie passt. Es mag eine sehr befreiende und chillige Vorstellung sein, gar keine Schublade zu haben für jemanden, der schon zufällig immer in die Norm passt hat. Mhm. Das, was man halt als normal sieht und nie ausgesprochen wird, das passt dann einfach, ohne dass man es ausspricht. Aber für Leute, die aufwachsen mit dem Gefühl, dass irgendetwas mit ihnen falsch oder kaputt ist, für die kann es eine unglaubliche Erleichterung und sehr viel Gemeinschaft und Zuhause bedeuten, wenn sie Wörter finden, die auf sie passen. Erst recht, wenn die Wörter sehr präzise passen. Natürlich soll es jeder Person freigestellt sein, zu sagen, schau, das mit diesen Labels, das ist nichts für mich. Aber Labels, auch sehr genaue Labels, können für viele Leute auch bedeuten, mit dir ist nichts falsch, mit dir ist nichts kaputt. Du bist nicht die einzige Person auf dieser Welt, die so ist. Du bist nicht allein. Es gibt ganz viele, die sind wie du und es ist etwas Wunderschönes.
Okay. Was da daraus auch noch, was ich auch noch spannend fände zu wissen, jetzt kommt noch mal eine Boomer-Frage.
Geil, Jeremy. Und zwar, hau deine Frage raus.
Ich traue mich jetzt einfach mal, ich nütze das völlig. Und zwar zum Beispiel etwas, was mich auch sehr interessiert, ist so ein bisschen, es ist ein häufiges Beispiel, das aufkommt, und zwar die WC-Debatte. Wie ist das optimale öffentliche WC?
Super! man muss da dazu vielleicht erklären, dass es halt nicht einfach nur Männer und Frauen gibt. Und das ist der Grund, warum öffentliche WCs im Moment einen Haufen Menschen ausschliessen. Ein optimale WC gibt dir die Info, die du brauchst, nämlich hat es Bissbar drin oder nicht. Ich schlage vor, dass jedes Lokal, wo im Moment Männer- und Frauen-WC hat, das eine WC anschreibt mit WC mit Pissoir und das andere WC anschreibt mit WC ohne Pissoir. So, dass man Leuten nicht kann sagen, ist im Fall ein Frauen-WC oder ist im Fall ein Mann-WC. Was übrigens nicht nur ein Problem ist für Leute, die non-binär sind, also weder Mann noch Frau, sondern auch Leute, die optisch nicht in die Kategorien passen, sodass sie manchmal aus der richtigen WC rausgewiesen werden, weil Leute nicht checken, dass die eigentlich im richtigen WC sind. So, was auch mega unangenehm ist.
Was mega beschissen ist.
Ja, ich bin zum Beispiel letztens auch in einer Umkleide gsi, wo es einfach einen grossen Umkleiderraum gehabt und dann einfach einzelne Einzelgarderoben für die Leute, die eine Einzelgarderobe nutzen wollen. Mhm. Und die Umkleide war geschlechterneutral gewesen, weil der eine ist es egal, wenn es Leute um sie herum haben, während sie sich umziehen, und die anderen wollen in einer Einzelgarderobe. Und das hat nicht mit Geschlecht zu tun, unbedingt. Und ich glaube, so sollte man es auch mit WC handhaben. Es geht einfach nur darum, dass du in Ruhe aufs WC kannst und vielleicht ist die Information relevant, ob du im Stab pissst oder nicht.
Und dort ist wirklich auch eine Entgenderung angebracht. Also mega fest. Also weißt du, wenn wir es vorhin von der Sprache hatten. Also einfach so, hey ja, du musst einfach irgendwie das Zeug unten rauslassen. Ich meine,
mega schön. Das, ich bin sehr zufrieden mit deiner Antwort.
Das freut mich.
Ja, genau. Das war sehr, sehr schön gewesen. Ich wollte da dazu gerade noch eigentlich Ich wollte eigentlich gerne die letzte Community-Frage reinrühren an dieser Stelle. Die Anna hat wieder das Mikrofon, der Ben sucht seine Maultrommel und jetzt.
Publikumsfrage.
Genau, und zwar das Publikum will wissen, beziehungsweise die eine Person. Was sage ich meinem Zweijährigen, wenn er auf eine Person zeigt und sagt «Ma», ich aber selber nicht kann sagen, ob das so ist, beziehungsweise eigentlich einfach nicht weiss, welchem Geschlecht die Person zuzuordnen ist.
Ich habe nicht so viel mit Zweijährigen zu tun, aber da muss man mich bei Erwachsenen nachhelfen. Man kann nicht aufgrund des Aussehens von einem Menschen automatisch wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist relativ simpel. Und meistens spielt es eigentlich auch gar nicht so fest eine Rolle, wie das wir denken. Ihr habt mir im Laufe des Gesprächs nie mitgeteilt, ob ihr euch selber als Männer versteht oder nicht. Und es hat bis jetzt auch keine Rolle gespielt für unser Gespräch. Wir sind einfach zusammen an den Tisch gesessen und haben geredet. Und häufig meinen wir, es müsse von Anfang an mega klar sein. Das ist meistens gar nicht so. Und ich glaube, das würde ich Menschen in allen Altern erklären.
Mhm. Ja, schön. Eigentlich, jetzt habe ich noch einen Punkt.
Das ist gut, ich habe noch, auch noch eine Frage.
Hast du auch noch einen
Punkt? Eine wollte ich, also ich noch reinhauen. Und zwar Inter. Was ist Inter? Dort komme ich eben auch wirklich... Ja, könnte... Ja.
Okay, also wir wachsen ja auf mit dieser Vorstellung, es gibt nur zwei Geschlechter und das ist ganz klar am Körper festmachbar. Mhm. Und das stimmt halt nicht, weil Geschlecht ist nicht das zwischen den Beinen, sondern es ist das zwischen den Ohren. Geschlecht ist eine Identität. Und wenn eine Person sich nicht identifiziert mit dem Geschlecht, das ihm zugewiesen worden ist, dann ist die Person trans. Mhm. Das ist eine Identität, das ist nicht festgemacht am Körper in dem Sinn. Es ist aber auch so, dass in der Natur das körperliche Geschlecht gar nicht so binär ist, wie das man denkt. Es gibt gar nicht nur Körper, die eindeutig am männlichen Geschlecht zugeordnet werden und Körper, die eindeutig am weiblichen Geschlecht zugeordnet werden, sondern 1,7% der Leute sind gar nicht eindeutig das eine, in Anführungszeichen, oder das andere. Das ist gleich viele Leute, wie es rothaarige Menschen gibt. Also eigentlich easy viel. Man sieht es halt nicht immer, weil manchmal betrifft das zum Beispiel interne Geschlechtsorgane, aber es kann auch die Hormone betreffen, es kann die Chromosomen betreffen. Natur, und das gilt auch für andere Tiere wie nur Menschen, ist gar nicht immer so eindeutig nur männlich und nur weiblich, wie uns beigebracht wird. Und die Leute, die nicht eindeutig zuordnenbar sind, vom Körper her, da geht es nicht um die Identität, sondern wirklich um den Körper, die nennt man intergeschlechtlich.
Ja.
Schön. Dann habe ich noch eine letzte Doppelfrage. Und zwar würde mich interessieren, was ist so dein Rat an, also an Personen, die sich noch nicht geoutet haben, sich das überlegen und vielleicht nicht wissen, wie, was der beste Weg ist. Und nachher, wie geht man damit um, wenn die Eltern nicht, sagen wir mal, so positiv reagieren, wie man sich das erhofft hat?
Also an Leute, die sich noch nicht geoutet haben, kann ich als erstes mal sagen, ein Coming-out ist meistens schöner, als man es sich vorstellt. Viele Leute machen sich zu viel Sorgen und viele Leute unterschätzen, was für ein unglaublicher Befreiungsschlag das ein Coming-out kann sein. Coming-out macht, dass man mehr kann sich selber sein kann und es ist unglaublich gut für die Psyche. Darum gibt es eigentlich beim Coming-out nicht mega viele falsche Wege, sondern mega viele richtige Wege. Es ist meistens gesünder, sich zu outen, wie ungeoutet zu bleiben, weil es ist gar nicht gesund, um ein Geheimnis zu behalten, wenn man eigentlich gar nicht möchte. Was ich empfehlen kann, ist, sich zuerst outen bei Leuten, bei denen man safe ist und bei denen man sicher ist, dass sie es gut werden auffassen, sodass man Kraft danken für die Leute, die man ein bisschen mehr Schiss hat, um sich zu outen. Im Umgang mit Eltern finde ich noch wichtig, dass die meisten von unseren Eltern in einer Zeit erwachsen sind, wo das Thema Homosexualität mit Gefahr und Tod verbunden worden ist. Und allgemein das Thema LGBT nicht verbunden worden ist mit glücklich sein. Das heisst, die meisten Eltern checken nicht, und viele Menschen checken nicht, dass es einem wahnsinnig glücklich kann machen kann, queer zu sein. Ich kann es sehr empfehlen, queer zu sein. Und manchmal muss man das eben ihnen auch sagen und zeigen. Unsere Eltern hatten noch viel weniger Zugang zu dem Thema wie wir. Das heisst, es kann sich lohnen, ihnen auch Informationen zu bieten. Zum Beispiel TGNS, das ist Transgender Network Switzerland, die haben eine Broschüre über das Thema Trans, die man bestellen kann. Auch ausgedruckt, oder, für die Boomer-Generation. Das ist ein bisschen besser als ein PDF für sie. Und genauso gibt es mittlerweile auch sehr viele andere Bücher und SRF-Dokumentation, halt das, was unsere Eltern ernst nehmen, oder? Über ganz viele verschiedene queere Themen. Ich kann also sehr empfehlen, um Ihnen das zu zeigen und eben nicht nur das Thema Gewalt und Gefahr, sondern auch das Thema, look, der Mensch lebt ein glückliches Leben und er ist zufällig auch lesbisch, trans, schwul oder bi.
Mega schön. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Schluss für die Folge, oder, Benne?
Ja, für eine mega schöne Folge. Ja. Grundsätzlich, es hat mega Spass gemacht.
Es ist eine sehr lange Folge geworden. Ich glaube aber, das lohnt sich wirklich, wenn ihr bis dahin gehört habt. Zum Schluss haben wir noch etwas Letztes von unserer Community an Anna. Und zwar ist das... Aber willst du schnell den Jingle machen? Das ist keine Frage, Benne.
Ist mir egal.
Okay.
Ich mach mal einen anderen.
Nach dem akustischen Unterschied zu vorher. Ein kleines Geschenk, ein verbales Geschenk von unserer Community an dich, Anna, weil die meiste Reaktion auf unseren Aufruf nach Fragen war einfach, ich habe keine Frage, nur ein grosses Dankeschön. Wir haben mega viel Herzchen bekommen in allen Farben, die es gibt. Und einfach mega viel ganz positive Nachrichten für die Arbeit, die du machst, für das unglaubliche Engagement. Darum stellvertretend ein grosses, grosses Dankeschön für an dich und all deine Nachrichten. Ich hoffe, dir hat es gefallen bei uns. Ich glaube, ja. Uns hat es sehr gefallen mit dir.
Absolut.
Merci euch viel, viel mal.
Ja, das war mein Schlusswort. Kauft euch eure Tickets für unsere Show am 18. Dezember. Nachher macht der Benne sein Schlusswort und nachher macht Anna ihr Schlusswort.
Kauft Tickets für die Show, bitte. Bitte, Ali. Es tut einfach immer wieder gut, über die Queer-Szene reden. Und ich finde es auch einfach, es ist auch einfach ein Umfeld, wo ich mega gern mich aufhalte. Und es ist so schön, immer. Und es hat mich mega gefreut. Und voll. Ja, ciao zusammen.
Der Podcast geht zu Ende. Doch es hat uns die Sprache verschlagen. Uns fehlen die Worte, wir wissen nicht mehr, was sagen. Deshalb jetzt an diesem Ort das Schlusswort.
Ich bin letztens von einem sozialistischen, christlichen Magazin angefragt worden, um einen Text über Humor zu schreiben. Und ich lese einen Auszug vor aus dem Text mit dem Titel «Danke für die Pointe, Roland». Ich finde, wir sollten Leute an ihren Pointen packen, einmal kräftig durchrütteln und schauen, was runterfällt. Welche Haltungen impliziert der Witz? Woraus besteht die Pointe? Und meine liebste Frage, tritt der Joke gegen oben oder unten? Also macht eine Person sich über Leute oder Themen lustig, die in goldenem Privileg hoch oben schwimmen, oder ginkt man Menschen, die beim Hierarchieleiterli eh schon unten im Dreck liegen? Wenn ich Humor kritisch betrachte, heisst es dann schnell mal, man sollte über alles Witz machen können. Okay, Kollege, wenn du unbedingt Witze über schlimme Dinge und verletzliche Personengruppen machen willst, dann mach halt. Aber sind diese Themen einfach Teil des Witzes oder sind sie die Pointe? Wenn ich einen Witz mache darüber, dass Israelis viel Hummus essen, dann habe ich einen Witz über Israelis und Hummus gemacht. Wenn mein israelischer Onkel Witze darüber macht, dass Hummus etwas vom Einzigen ist, was Araber können, hat er einen Witz gemacht darüber, dass er Araber scheiße findet. Großer Unterschied. Humor ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Mein Ziel ist es, junge Frauen und Queers zu sensibilisieren auf feministische Themen. Bei vielen geht das nicht, indem ich ihnen ein PDF von Judith Butlers Gesamtwerk weiterleite. Habe ich übrigens gar nicht, das PDF. Habe ich nicht gelesen. Aber was, wenn ich täglich Memes darüber mache, dass jeder Mensch über seinen eigenen Körper entscheiden soll? darüber, dass wir uns nicht mehr schlecht behandeln lassen, darüber, dass wir gleiche Rechte wollen. Ich bin überzeugt, dass Humor Zugänglichkeit schafft und Zugehörigkeit. Wer einen Witz versteht, gehört dazu. Am liebsten hantiere ich momentan mit Boomer-Namen. Ich finde es einfach saulustig, wenn wir imaginären Leuten typische Vornamen geben, die zu ihrer Generation passen. Mit ihrer Figur sollte sie das nicht anlegen. Hey, Fressi, Walter. Ist einfach 12-mal lustiger, weil jeder von uns einen Onkel, Großonkel oder ehemaligen Lehrer hat, der so heißt. Einen Vornamen reinzunehmen, impliziert, welches Geschlecht und welche Generation ich einer Aussage zuordnen will. Mir schreiben immer mal wieder junge Frauen, dass sie Trost finden in diesen Witzen, weil ihr gemeiner Chef oder ihr konservativer Onkel denselben Vornamen hat. Im Kopf denken sie sich dann manchmal Dinge wie «Fick die, Roland». Diese Vorstellung finde ich schön und lustig.